manchmal dieses romantische Bild, ihr Lieben. Im Alten Testament, im Buch Jeremias, davon ist von dem Töpfer die Rede, der den Ton formt. Und ich weiß nicht, es gab mal diesen Film vor etlichen Jahren mit Patrick Swayze und Demi Moore, Ghost, Nachricht von Sam, ja, wo in so einer ganz romantischen Szene, dann sind sie zusammen an so einer Töpferscheibe. Und so stellen wir uns das vor, wie der Herr an der Töpferscheibe sitzt und uns formt. Und im Hintergrund singt Darlene Zesch von Hillsong, I give myself into the potter's hand. Und in Wahrheit ist es so, wir wünschen uns, dass es vielleicht so wäre, aber in Wahrheit ist es so, dass wir gar nicht so formbar sind wie dieser Ton. Dass wir nicht so formbar sind, wie wir eigentlich sein sollten und wie wir denken, dass wir sind. Und häufig passt eher das Bild von einem Schmied, der ein Stück Eisen nimmt und er es glühend heiß machen muss. Oh, das ist keine Hitze, die wir mögen. Ja? Aber der es glühend heiß machen muss und dann muss er seinen Hammer nehmen und dann muss er drauf rumhauen mit aller Kraft, damit sich da ein kleines bisschen was verändert. Und dann muss es wieder heiß gemacht werden. Und dann wird wieder drauf rumgehauen. Und dann wird wieder heiß gemacht. Und dann wird wieder drauf rumgehauen. Aber Gott ist am Wirken in uns. Lass uns ihm uns zur Verfügung stellen. Wir haben angefangen, über Glauben zu sprechen hier in der Gemeinde. Wir haben angefangen, über Glauben zu sprechen. Und das ist nicht deshalb, weil das ein Steckenpferd von mir ist. Sondern ich glaube, dass das Gottes Botschaft für uns ist, für diese Zeit, in der wir uns befinden, weil Gott ein Fundament legen möchte. Wir sind dabei, neu ein Fundament zu legen. Je höher man bauen will, umso tragfähiger, umso stabiler, umso tiefer muss das Fundament sein. Amen. Ihr Lieben, Gott möchte hoch bauen in dieser Stadt. Gott möchte groß bauen in dieser Stadt. Und wenn wir wollen, dass er uns benutzt, dann müssen wir ein stabiles, tragfähiges Fundament haben. Wir müssen verstehen, warum ist Glauben wichtig. Wir müssen das wirklich verstehen. Wir haben festgestellt, dass wir durch Glauben errettet werden. Das war der erste Punkt. Ohne Glauben können wir nicht zu Gott kommen. Ohne Glauben können wir nicht Errettung empfangen, können wir nicht von Neuem geboren werden, können wir nicht Vergebung unserer Schuld empfangen, können wir nicht mit Gott in Verbindung kommen. Und der nächste Punkt, den wir uns angeschaut hatten, war, nachdem wir gerettet sind, sollen wir jetzt ein Leben des Glaubens leben. Wir sind dazu bestimmt, wir sind dazu berufen, ein Leben aus Glauben zu leben. Und wir haben festgestellt, dass die Bibel das immer und immer und immer und immer wieder sagt. Glauben ist keine Technik. Glauben ist nicht die Zustimmung zu einem Glaubensbekenntnis. Glauben ist verbunden zu sein mit Gott. Gott zu kennen, ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Das ist Glauben. Gegründet zu sein auf seinem Wort und das zu tun, was sein Wort sagt. Das ist Glauben. Und das ist die Art und Weise von Leben, die wir führen sollen. Das heißt, unser gesamtes Leben soll bestimmt werden von der Verbindung zu ihm. Wir sollen wissen, was er sagt über jeden unserer Lebensbereiche und dann sollen wir danach leben. Wir haben uns diese Stelle angeschaut im Hebräerbrief Kapitel 11. Wo es heißt, dass wir Gott nur durch Glauben gefallen können. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Allein diese Stelle zeigt uns die Wichtigkeit des Themas Glauben. ohne Glauben ist es unmöglich. Wir denken, ohne Glauben ist es schwer, Gott zu gefallen. Aber das steht da nicht. Es steht dort, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, wenn wir Gott gefallen möchten, müssen wir verstehen, was Glauben ist. Und wir müssen lernen, ein Leben des Glaubens zu führen. Seid ihr bei mir? Dann haben wir festgestellt, dass wir einen Widersacher haben, einen Gegner, einen Feind in dieser Welt. Jesus hat ihn besiegt. Die Bibel nennt ihn Satan. Aber damit wir in diesem Sieg leben können, damit dieser Sieg wirksam wird für uns, brauchen wir, ihr habt es schon geahnt, Glauben. Amen. Wir widerstehen ihm im Glauben. Wir widerstehen ihm nicht in unserer eigenen Kraft. Wir widerstehen ihm nicht in unserer eigenen Fähigkeit. Wir widerstehen ihm im Glauben. Wenn wir nicht im Glauben gegründet sind, dann macht er uns zu seinem Frühstück. Wer möchte das gern? Wer möchte gern Satans Frühstück sein? Jeden Morgen wieder neu. Ah, toll. Wir können ihm widerstehen. Der nächste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen: Warum ist Glauben wichtig? Wir empfangen Gebetsantworten durch Glauben. Wir empfangen Antworten auf unsere Gebete durch Glauben. Glauben ist absolut wichtig für unser Gebetsleben. Lasst mich euch ein paar Stellen zeigen. Als erstes Matthäus 21, Vers 22. Matthäus 21, Vers 22 sagt Jesus: Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Was für eine Aussage. Was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Es gibt eine zweite Bibelstelle im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 24. Auch hier sagt Jesus: Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet. Kein Protest? Steht nicht dort. Steht nicht dort. Es steht nicht, glaubt, dass ihr es empfangen werdet, sondern es heißt, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. So, wir sehen, wie wichtig Glauben ist für unser Gebetsleben. Und diese beiden Verse sind das genaue Gegenteil von der Mentalität, die viele Christen haben, wenn es zum Thema Gebet kommt. Viele Christen halten Gebet für eine Lotterie. Wir beten einfach und dann schauen wir mal, was passiert. Die Chancen sind hoch, dass nichts passiert. Aber vielleicht haben wir Glück. Und wenn wir öfter mal beten, erhöhen sich die Chancen. Und wenn noch 5, 6 andere Leute mit mir beten für eine Sache, dann sind die Chancen vielleicht noch mal höher. Immer noch niedrig, aber man weiß es nicht. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er sagt, alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, nicht was ihr begehrt, sondern was ihr glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Er sagt, ihr werdet alles empfangen. Nun, hier ist es so wichtig, dass wir verstehen, was Glauben ist. Denn wenn in unserer Vorstellung Glauben eine Technik ist, dann wird an dieser Stelle Gott zu einem Selbstbedienungsladen. zu einem Wunschautomaten. Ich drücke auf den Knopf, ich muss nur die richtige Technik haben, ich muss nur den richtigen Hebel finden, bumm, kommt mein Segen raus. Glauben ist verbunden sein mit ihm. Amen. Glauben ist verbunden sein mit ihm. Glauben ist, ihn zu kennen. Glauben ist, eins zu sein mit ihm und mit dem, was er will für mich, für mein Leben. Seinen Willen zu verstehen. Ich lese, was sein Wille ist. Ich verstehe, ich höre, ich empfange. Und dann bete ich gemäß seinem Willen. Und nachdem ich gebetet habe, glaube ich, dass ich empfangen habe. Danke, Herr, ich habe jetzt empfangen. Nicht, wenn ich es sehe. Es ist erschreckend, es ist erschütternd, wie weit verbreitet diese Mentalität in Christen vorhanden ist. Ja, okay, wir haben gebetet. Und hast du empfangen, ist schon irgendwas passiert? Nein, ich weiß nicht, ich sehe noch nichts. Ja? Hat sich noch nichts geändert an der Situation? Hat sich noch nichts geändert an den Symptomen? Hat sich noch nichts geändert an dem Problem? Was hat Jesus gesagt? Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wann sollen wir glauben? Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wenn wir beten und bitten, sollen wir glauben, dass wir empfangen haben. Ja, das habe ich auch schon ausprobiert. Weißt du, ich habe auch schon geglaubt. Und es hat nicht funktioniert. Echt. Echt. Okay. Wenn ich auch schon geglaubt habe und es hat nicht funktioniert, weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Jesus ein Lügner ist. Es bedeutet, dass das Wort Gottes nicht wahr ist. Denn Jesus selbst, der unfehlbare Sohn Gottes, hat gesagt, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Nicht manchmal, nicht häufig, nicht oft. Hier ist keine Einschränkung. Jesus sagt, es wird euch werden. Eine Frage an euch. Hat Jesus gelogen? Hat Jesus übertrieben? Ja, es gibt manchmal so Prediger, so im Übereifer der Begeisterung. Ja, dann haben wir so ein bisschen, ja, also ein bisschen zu begeistert. War Jesus hier ein bisschen zu begeistert? Okay, wenn das nicht der Fall war, kann es dann sein, könnte es sein, dass vielleicht, wenn das Problem nicht bei Gott liegt und nicht bei Jesus liegt, dass das Problem bei mir liegt? Könnte es sein, dass wir etwas Glauben nennen, was nach biblischer Definition nicht wirklich Glauben ist? So viele Christen verwechseln Glauben mit Hoffnung. Hoffnung ist in die Zukunft gerichtet. Hoffnung sagt, ich werde es irgendwann haben. Aber das ist nicht, worauf die Verheißung gegründet ist, die Jesus uns hier gibt. Markus 11, 24. Jesus sagt nicht, alles, um was ihr auch betet und bittet, hofft, dass ihr es empfangen werdet. Das ist, was viele Christen tun. Ja, sie hoffen, dass sie empfangen werden. Aber das ist nicht, worauf die Verheißung liegt, sondern die Verheißung liegt darauf, glaubt, dass ihr empfangen habt. Glaubt, dass ihr empfangen habt. Die Verheißung liegt nicht auf Hoffen. Die Verheißung liegt nicht auf Wünschen. Deswegen nehmen wir so viel Zeit hier in der Gemeinde, um über Glauben zu lehren. Und ich ermutige euch, wir haben es jetzt wirklich einfach gemacht, sich die Predigten nochmal anzuhören. Du kannst sie auf der Webseite online hören oder du kannst sie dir runterladen. Du kannst sie auf dein Handy kopieren oder auf deinem PC speichern und anhören, wann immer du möchtest. Aber nimm dir Zeit dafür. Gib dem Wort Gottes Raum, in dir zu wirken. Gib dem Heiligen Geist Gelegenheit, dass er unsere Augen öffnen kann, dass wir verstehen, was wirklich echter biblischer Glaube ist. Glaube ist nicht wünschen. Glauben ist nicht hoffen. Glaube ist wissen. Glauben ist überzeugt sein. Glaube sagt, ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt. Lasst uns mal ein Stück weiter schauen. Jakobusbrief, nächste Stelle. Jakobusbrief, Kapitel 1. Ich lese von Vers 5 bis 8. Da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Wir sollen Gott bitten. Wir können mit unseren Anliegen zu ihm kommen. Aber wir müssen im Glauben bitten. Ihr Lieben, manchmal, nicht manchmal, häufig, hört ihr mir zu? Häufig beten wir zu schnell. Wir beten zu schnell für eine Sache, weil wir diese Lotteriementalität haben. Ja? Um eine Lotterie loszukaufen, brauche ich keine Vorbereitung. Ich gehe einfach hin, kaufen los, fertig, bumm, aus, Ende. Und lasst uns das bitte nicht machen. Du sagst, was meinst du, wir beten zu schnell? Wir sollen im Glauben beten. Amen. Amen. Wo kommt Glaube her? Aus dem Hören des Wortes Gottes. So, das heißt, bevor wir glauben können, müssen wir hören. Wir müssen hören, was sagt Gott? Was sagt Gott über diese Situation? So, das heißt, wenn du ein Anliegen hast, dann bete und frage den Herrn und sag, Herr, was denkst du über diese Situation? Finde Schriftstellen, die etwas aussagen über dein Problem, über deine Situation. Und dann gründe deinen Glauben auf das, was du gefunden hast im Wort Gottes. Amen. Gründe deinen Glauben und damit gründe dein Gebet auf das, was du gefunden hast im Wort Gottes. Ein wunderbarer Mann des Glaubens, den ich sehr schätze, Kenneth Hagin, erzählte Folgendes, und das ist ihm mehr als einmal passiert. Häufig kamen Leute zu ihm und haben gesagt, kannst du bitte für mich beten? Kannst du für dieses oder für jenes beten? Können wir übereinstimmen im Gebet? Die Bibel sagt ja, wenn zwei unter euch übereinstimmen, etwas von mir zu erbitten, wird es ihnen werden. Und er hat sie dann immer gefragt, er hat gesagt, worauf gründest du denn deine Bitte? Auf welche Schriftstelle, auf welche Bibelstelle gründest du dein Gebet? Und er sagt, häufig hat die Person gesagt, naja, keine konkrete eigentlich. Und wisst ihr, was er ihnen gesagt hat? Er hat gesagt, genau das ist, was du empfangen wirst. Nichts Konkretes. Lasst uns sicherstellen, auch wenn Leute zu uns kommen mit Anliegen, lasst uns nicht zu schnell sein zu beten, sondern lasst uns immer sagen, okay, lasst uns schauen, was sagt das Wort? Was hat Gott zu dir gesagt? Nimm dir Zeit, mit anderen Leuten das Wort Gottes anzuschauen. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Amen. Zurück zu unserer Stelle im Jakobusbrief. Jakobus beginnt damit, dass er sagt, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. In der anderen Übersetzung heißt es, nichts vorenthält. Gott ist ein guter Gott, der willig uns gibt. Wir müssen Gott nicht den Arm rumdrehen, damit er uns segnet. Wir müssen Gott nicht zwingen, das können wir sowieso nicht. Und wir müssen ihn auch nicht müde plappern mit unseren Gebeten. Unsere Kinder versuchen das manchmal. Kann ich ein Eis haben? Nein. Kann ich ein Eis haben? Nein. Kann ich ein Eis haben? Nein, jetzt nicht. Kann ich ein Eis haben? Du hattest heute schon zwei Eis. Kann ich ein Eis haben? Kann ich ein Eis haben? Kann ich ein Eis haben? Okay, aber das ist jetzt das Letzte. Ja. Ihr Lieben, ich sage euch was, das ist ein ganz gefährlicher Weg, wenn wir den mit unseren Kindern einschlagen. Denn wir bringen ihnen bei, die müssen uns nur genug auf die Nerven gehen und dann bekriegen sie, was sie haben wollen. Aber mit Gott funktioniert das nicht so. Ja? Jesus hat gesagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die denken, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Es sind nicht unsere vielen Worte. Wir können Gott nicht auf die Nerven gehen. Herr, ich möchte dies, Herr, ich möchte dies, Herr, ich möchte dies. Herr, mach doch, Herr, mach doch, Herr, mach doch. Sondern wir müssen gegründet sein im Wort. Wir müssen gegründet sein im Wort. Verstehen, was sein Wille ist. Und dann im Glauben bitten. Zurück zu Jakobus. Also, wenn jemand Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Gott gibt willig. Das heißt, Gott gibt gerne. Ja? Hier heißt es, und sie wird ihm gegeben werden. Sie wird ihm gegeben werden. In diesem Vers geht es um Weisheit. Und im nächsten Vers weitet Jakobus das Thema auf. Und jetzt bezieht es sich auf Gebet im Allgemeinen. Er sagt, er bitte aber, wie soll er bitten? Im Glauben. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Und genau das ist das Problem, was wir häufig sehen bei Gläubigen. Leute sind in einer Versammlung, es wird gepredigt über die Güte Gottes und über die Verheißungen Gottes und Leute sind begeistert und sagen, ja, ich habe Glauben, dass wenn wir jetzt beten, dass Gott mir eine Antwort gibt, dass Gott mein Gebet hört, lass uns jetzt im Glauben beten. Und ich will das nicht in Frage stellen. Ich will das nicht in Frage stellen. Ja, okay, Leute haben Glauben in so einer Situation. Warum? Weil sie beeinflusst sind. Sie sind in einer Atmosphäre Gottes. Sie sind in einer Atmosphäre der Gegenwart Gottes. In einer Atmosphäre, wo der Heilige Geist wirkt. In einer Atmosphäre, wo das Wort Gottes lebendig ist. Und sie haben Glauben. Und sie sind voller Zuversicht. Und dann gehen sie zurück in ihren Alltag. Und all die anderen Stimmen strömen auf sie ein. Es ist nichts passiert. Es hat sich nichts geändert. Es wird sich nie was ändern. Wo ist denn die Antwort auf dein Gebet? Siehst du denn irgendwas? Fühlst du denn irgendeine Veränderung? Und dann hören wir, was Tante Frieda sagt. Und Onkel Karl-Heinz, und was der Arzt sagt, und was die Nachrichten sagen, und was Facebook sagt. Ja, ja. Und wo ist der Glaube? Weg, weg. Warum? Weil Leute nicht gegründet sind im Wort Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen gegründet sein im Wort Gottes. Festgegründet. Das Wort Gottes muss lebendig in uns sein. Diese Verbindung mit dem Vater muss lebendig sein. Es muss normal sein für uns, dass der Vater lauter zu uns spricht als die Umstände. Dass der Heilige Geist, dass das Wort Gottes lauter zu uns spricht als die Umstände. Im Alltag. Erinnert euch, was wir gesagt haben. Die Atmosphäre, wo wir Glauben hatten. Was war das für eine Atmosphäre? Das war eine Atmosphäre, die geprägt war von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Die geprägt war vom Wort Gottes. Viele Christen bleiben ihr gesamtes geistliches Leben lang geistliche Babys, abhängig davon, dass ein Pastor oder irgendein anderer Leiter diese Atmosphäre für sie schafft oder andere Gläubige. Da lass mich dir ein Geheimnis verraten. Du kannst für dich selbst diese Atmosphäre schaffen in deinem Alltag. Amen. Du kannst für dich selbst diese Atmosphäre schaffen in deinem Alltag. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du da bist, Herr. Danke für dein Wort. Danke, Herr. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Herr, sei du heute mein Hirte. Führe du meine Wege, Herr. Mach mich zu einem Segen für die Menschen, die um mich rum sind, Herr. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass dein Segen heute auf dem Werk meiner Hände liegt. Danke, dass du da bist. Danke, dass du mir hilfst. Danke, dass du für mich bist. Und wenn du für mich bist, wer könnte gegen mich sein? Wir können uns diesen Lebensstil antrainieren. Wir können diesen Lebensstil einüben. Und weißt du, was passieren wird? Es wird unseren Glauben stärken. Es wird unseren Glauben kräftigen. Und dann wird nicht dieses Problem auftreten, von dem Jakobus hier spricht. Hört es dir bitte an. Vers 6. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Der Wind weht einmal aus dieser Richtung, einmal aus der anderen Richtung. Ja? Einmal aus der göttlichen Richtung, einmal aus der weltlichen Richtung. Und wir sollen dann nicht sein wie die Meereswoge. Denn jener Mensch, und pass auf, dieses Wort ist hart, okay? Jener Mensch denke nicht, dass er etwas, und in manchen Übersetzungen heißt es irgendetwas, von dem Herrn empfangen werde. Jener Mensch denke nicht, dass er irgendetwas von dem Herrn empfangen werde. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, ich habe keine Chance. Ich bin so schwach. Ich bin so fleischlich. Ich bin so leicht umzuwerfen. Du kannst stark werden. Amen. Du kannst gegründet sein im Wort. Wir können wachsen in unserer Beziehung zum Vater. Unser Glaube kann an jedem Tag stärker werden. Jeden Tag, an dem wir mit ihm gehen. Jeden Tag, an dem wir mit ihm leben. So sieh dich bitte nicht als dieser Zweifler. Sondern bekenne voller Kühnheit, ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Halleluja. Jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Mein lieber Freund Pastor Manfred Roth, Dr. Manfred Roth, Er ist jemand, der wirklich Griechisch sehr gut kann und auch eine eigene Bibelübersetzung rausgebracht hat. Und er hat sich mal jetzt sehr intensiv mit dem gesamten Jakobusbrief auseinandergesetzt. Und er sagt, dieses Wort, was hier steht, tatsächlich ein wankelmütiger Mann, im Griechen, es ist ein Mann mit zwei Gesichtern, ein Mann mit doppelter Gesinnung. Wie heißt es in den Sprüchen? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem ganzen Herzen. Der wankelmütige Mann ist einmal so gesinnt und einmal so gesinnt. Unbeständig in allen seinen Wegen. Wenn du sagst, oh, das trifft auf mich zu, ja. Sei nicht enttäuscht, sei nicht frustriert, sei nicht entmutigt. Du kannst beständig werden. Du kannst beständig werden. Wenn Gott etwas von uns möchte, dann ist es nicht schwer. Dann ist es möglich. Gott verlangt nichts von uns, was eigentlich nicht möglich ist. Oder was zu schwer ist. Oder wo wir einfach zu viel Willenskraft brauchen. Amen. Lasst mich euch eine letzte Stelle zeigen zu diesem Thema. Jakobus 5, Vers 15. In Vers 14 ist die Rede davon, dass wenn jemand krank ist, dass er die Ältesten rufen soll. Das ist übrigens auch ein interessanter Gedanke. Viele Christen sind so unselbstständig, dass wenn sie ein Problem haben oder wenn sie krank sind, sie warten darauf, dass jemand das wahrnimmt. Sie warten darauf, dass jemand kommt. Ach, geht's dir nicht gut? Ja, wir sollten auf Leute zugehen. Solange es Gemeinde gibt, wird es immer Babychristen geben. Wird es immer Leute geben, die gerade erst von neuem geboren sind, die gerade erst ins Reich Gottes reingekommen sind. Und die brauchen unsere Aufmerksamkeit, die brauchen unsere Fürsorge. Aber wenn wir heranwachsen und wir haben ein Problem, wir haben eine Herausforderung, heißt es, er rufe die Ältesten der Gemeinde. Wenn du glaubst, dass du Gebetsunterstützung brauchst, dann bist du dafür verantwortlich, diesen Wunsch auszudrücken. Amen. So, und dann heißt es, dass die Ältesten kommen sollen und ihn mit Öl salben sollen. Ihr Lieben, das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und manchmal haben Gläubige zu viel Aufmerksamkeit auf das Öl verwendet. Welche Art von Öl sollten wir nehmen? Und wie viel Öl sollten wir nehmen? Ich empfehle kein Motoröl. Ja? Aber normales Speiseöl ist völlig okay. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, die haben diese Botschaft erkannt und haben verstanden. Die kamen aus einer traditionellen Gemeinde und haben diese Wahrheit für sich entdeckt und haben gesehen, wow, wir sollen Kranke mit Öl salben. Und dann bekamen sie einen Anruf von einer Frau, die schwer krank war, krebskrank, glaube ich. Aber sie hatten keine Ahnung, sie wussten nicht, wie viel Öl nimmt man. Dann sind sie zum Supermarkt gegangen und haben, glaube ich, 2 oder 3 Kanister mit Speiseöl gekauft. Ja, und ein Kanister waren so knapp 4 Liter. Und dann sind sie zu ihr gegangen und haben gesagt, Schwester, das ist, was das Wort Gottes sagt. Aber weißt du was? Sie haben geglaubt. Sie haben geglaubt auf eine ganz einfache, kindliche Art und Weise. Dann haben sie es aufgemacht und haben das über ihr ausgegossen, in ihrem Bett, das ganze Öl. Das Bett war hinüber, die Matratze war hinüber, die Sachen waren hinüber. Aber weißt du was? Die Frau ist geheilt worden. Die Frau ist geheilt worden. Aber es ist nicht die Menge des Öls und es ist nicht die Art des Öls. Ja, du musst besonderes Salböl aus Israel haben, das hat besondere Wirkung. Wirklich. Lass uns mal schauen, was hier steht. Jakobus 5, Vers 15 heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Nicht das Öl, nicht die besondere Art von Öl, sondern es heißt das Gebet des Glaubens. Wenn du keinen Glauben hast, ist egal, wie viel Öl du nimmst. Okay? Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Warum ist Glauben wichtig? Wir empfangen Gebetsantworten durch Glauben. Amen? Halleluja. Könnt ihr noch? Ja? Dann lasst uns noch einen Punkt angehen. Warum ist Glauben wichtig? Das ist ganz ähnlich. Wir empfangen die Segnungen Gottes durch Glauben. Wir empfangen die Segnungen Gottes durch Glauben. Die Segnungen Gottes fallen nicht auf uns wie ein reifer Apfel. Bupp. Gott zwingt uns nichts auf. Gott zwingt uns nicht zu unserem Glück. Aber die Segnungen Gottes sind auch nicht so weit weg, so unerreichbar. Ja, ein Apfel, der so hoch hängt, dass wir da niemals drankommen. Nur die Allergrößten unter uns. Glauben ist nicht schwer. Amen. Sag mal bitte deinem Nachbarn, Glauben ist nicht schwer. Wir nennen uns Gläubige. Wir nennen uns Gläubige. Zu glauben ist für uns etwas Natürliches. Es entspricht unserer Art als wiedergeborene Christen. Zu zweifeln ist unnatürlich. Unglauben ist unnatürlich. Halleluja. Römerbrief Kapitel 5, Vers 1 und 2. Das Herz des Evangeliums. Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Darüber haben wir schon gesprochen. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Amen. Da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Pass auf, jetzt geht es weiter. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ich hatte es schon immer mal erwähnt, im Moment gibt es so eine Strömung unter der Christenheit, dass das Thema Gnade wieder ganz besonders betont wird. In manchen Gruppen sogar überbetont wird. Und ich freue mich, dass über das Thema Gnade gesprochen wird, denn wir werden nicht durch unsere Werke gerecht. Amen. Es ist wichtig, dass wir die Gnade Gottes erkennen und verstehen. Aber wie haben wir Zugang zu der Gnade? Wie haben wir Zugang zu der Gnade? Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Könnt ihr das sehen? Glauben ist die Tür. Glauben ist der Zugang. Glauben ist die Art und Weise, wie wir das ergreifen, was Gott für uns hat. Das Gleiche sagt Paulus im Römer 4, Vers 16. Römer 4, Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Es ist aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Da ist eine direkte Verbindung zwischen Gnade und Glauben. Lasst uns jetzt mal einen Aspekt von Gnade anschauen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8. Und ich sage euch gleich, worum es geht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8 und 9, in beiden Kapiteln geht es um Geld. Paulus spricht über ein Opfer, das eingesammelt werden soll für die Gemeinde in Jerusalem, für die Gläubigen in Jerusalem. Und er befasst sich 2 Kapitel mit diesem Thema. Und in diesem Zusammenhang, ihr Lieben, sagt er Folgendes. 2. Korinther 8, Vers 9, da sagt er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Nun gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, damit ist geistlicher Reichtum gemeint und geistliche Armut. Wo wurde Jesus geistlich arm? Keine Ahnung. Aber Fakt ist auf alle Fälle, dass es in dem Zusammenhang, in dem dieser Vers steht, um Finanzen geht. Das können wir nicht leugnen. Und es heißt hier ganz klipp und klar, dass er arm wurde für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und wenn hier davon die Rede ist, dass Jesus arm wurde, können wir das auf zweierlei Art und Weise sehen. Natürlich hat Jesus den Reichtum des Himmels verlassen, als er auf diese Erde kam. Amen. Und indem er einen menschlichen Körper annahm, unterwarf er sich irdischen Begrenzungen, irdischen Beschränkungen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus war arm, Jesus hatte nichts. Wirklich. Jesus hat mal eben spontan 5000 Leute zum Abendbrot eingeladen. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Es gibt Leute, die tatsächlich dazu in der Lage werden, finanziell, aber nicht das spontan zu machen. Jesus hatte jemanden, der seine Finanzen verwaltet hat. Wenn er nichts gehabt hätte, ich meine, ich komme immer noch selber ganz gut klar mit meinen Finanzen, ich brauche da keinen Verwalter für. Er wurde arm am Kreuz. Am Kreuz hat er nichts mehr gehabt. Das Gewand, was er hatte, war ein besonderes Gewand. Die Bibel sagt, dass es ohne eine Naht gewebt worden ist. Das war damals etwas sehr Erlesenes, Teures. Deswegen wollten es die Kriegsknechte da am Kreuz nicht zerschneiden. Sie haben drum gewürfelt. Aber Jesus ist arm geworden für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Die Bibel sagt, dass wir reich gemacht sind. Wir sind reich gemacht. In Jesus. Nun, das ist ein ganz, ganz großes, ganz, ganz weites Thema. Denn eigentlich müssten wir jetzt definieren, was ist denn Reichtum? Was ist denn Armut? Das ist ein Thema, über das werden wir noch ausführlich sprechen. Habe ich mir vorgenommen in diesem Jahr. Aber jetzt erstmal lasst uns verstehen, was ist die Ursache, dass wir reich gemacht sind. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich erwarte, dass Gott mich segnet, denn ich gebe ja meinen Zehnten. Ich gebe meinen Zehnten und ich gebe Opfer. Es ist schön und es ist gut, wenn du das tust. Und ich glaube, dass es richtig ist und wir sollten das tun. Aber wenn wir unseren Glauben, unsere Zuversicht darauf gründen, Was ist das? Dann sind wir wieder in Werken. Wir gründen uns auf etwas, was wir tun. Ja? Gott muss mich segnen aufgrund etwas, was ich getan habe. Was sagt Paulus hier? Er sagt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, auch Gottes Segen und Versorgung in materiellen Dingen hier in diesem Leben ist gegründet auf seiner Gnade. Amen. Wie haben wir Zugang zur Gnade Gottes? Durch Glauben. Warum ist Glauben wichtig? Ja? Lass uns eine andere Stelle anschauen. Epheser 1, Vers 3. Auch eine bekannte Stelle. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was für eine Aussage. Erstens, er hat. Es ist bereits geschehen. Zweitens, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wunderbar. Wunderbar. So, das heißt, in der Himmelswelt, im Geistlichen ist es schon geschehen. Wenn wir diese Zusammenhänge nicht verstehen, sagen wir, na, schön und gut, aber das nützt mir nichts. Ja? Der Segen ist im Himmel und irgendwann, wenn ich dann in den Himmel komme, dann kann ich mich dran erfreuen. Die Bibel sagt, dass wir jetzt Zugang haben. Wie haben wir Zugang zu dem Segen Gottes? Durch Glauben. Durch Glauben. Was ist eine geistliche Segnung? Eine Verheißung. Amen. Eine Verheißung Gottes ist geistliche Substanz. Eine Verheißung Gottes, ein Wort Gottes ist geistliche Substanz, ist geistliche Kraft. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Im Glauben ergreifen wir diese geistliche Substanz und sagen, danke Herr. Danke, Herr, du hast gesagt, ich glaube, es ist so. Und wir empfangen das und wir sagen, danke, Herr, ich habe es jetzt. Und wir wissen, es gehört uns. Halleluja. Halleluja. Galater 3. Galater 3. Vers 7 bis 9. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. So, das ist eine Verheißung, die uns gilt. Amen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. So der Segen Gottes, der Segen, den Abraham empfing, galt nicht nur ihm allein, sondern jeder, der aus Glauben ist, kann diese Segnungen, die Abraham gehörten, empfangen. Amen. Wir empfangen die Segnungen Gottes im Glauben. So, jetzt bin ich fast fertig, aber ich habe zum Schluss eine Frage an euch. Eine Frage. Wenn wir jetzt jemanden haben, der ein Problem hat, der eine Herausforderung hat, der einen Mangel hat, der krank ist, der Schmerzen hat, der eine Not hat. Wenn ich zu ihm sage, weißt du was? Du musst einfach nur glauben. Es ist ganz leicht, es ist ganz einfach. Wir können jeden Segen im Glauben empfangen. Wir können jede Gebetsantwort empfangen im Glauben. Du musst einfach nur glauben. Ist das richtig oder ist das falsch? Oh, ich sehe es. Was denkt ihr? Ist das richtig oder ist das falsch? Ich sage, du musst einfach nur glauben. Du kannst jeden Segen empfangen, jede Gebetsantwort empfangen. Falsch. Benjamin sagt, es ist falsch. Noch jemand, der sagt, es ist falsch? Halb. Oh, René wird ganz diplomatisch. Okay. Gibt es jemand, der sagt, es ist richtig? Doch, das stimmt, das ist so. Irgendjemand? Okay, eine Mutige hier wenigstens. Oh, zwei sogar, okay. Wer wird sich nicht melden, egal was ich frage? Gut, dann machen wir Schluss an dieser Stelle. Nein. Nächsten Sonntag machen wir weiter, ja. Cliffhanger. Nein. Okay, passt auf. Es wird Sommer, es wird warm. Wir gehen ins Schwimmbad. Und wir sind dort am Ende vom Becken, wo es tief ist, wo man nicht mehr stehen kann. Und plötzlich sehen wir, wie da jemand im Wasser ist. Und er rudert mit den Armen. Und wir merken, er hat ein Problem. Ja? Und dann geht er runter mit dem Kopf. Und kurz darauf taucht er wieder auf. Und er rudert, ja. Und wir sehen, er ist am Untergehen. Und wir stehen am Beckenrand. Und wir sagen zu ihm, hey, du musst einfach nur schwimmen. Schwimmen ist einfach. Schwimmen ist leicht. Das Wasser trägt dich. Das ist ein physikalisches Gesetz. Mach dir keine Sorgen, es ist alles okay. Einfach nur schwimmen. Frage, stimmt das? Es stimmt. Es stimmt. Ja, das Wasser trägt die Person. Schwimmen ist leicht, schwimmen ist einfach. Aber das hilft der Person in der Situation nicht. Amen. So, das heißt, jetzt gehen wir zurück zu Glauben. Ja, jemand hat ein Problem, jemand eine Herausforderung und wir sagen, oh, du musst einfach nur glauben, es ist ganz leicht, es ist ganz einfach. Das stimmt. Rein theologisch stimmt das. Aber es hilft der Person in dem Moment nicht. Versteht ihr, was ich meine? So, das heißt, zurück ins Schwimmbad, ja? So, das heißt, ich, derjenige, der ich schwimmen kann, ich bleibe nicht am Beckenrand stehen, sondern ich springe rein. Ja? Ich springe rein und ich ergreife die Person und ziehe ihn raus und helfe ihm. Und dann? Ja, dann lasse ich ihn gehen und 3 Tage später bin ich wieder im Schwimmbad und es ist die gleiche Situation. Und ich springe wieder rein und hole ihn wieder raus. Was ist das? Ich bin dabei, ihn abhängig zu machen von mir. Das ist eine ungesunde Abhängigkeit. Und es gibt genauso geistliche Abhängigkeiten. Ja? Ich habe kein Vertrauen, ich habe keinen Glauben, ich habe kein Vertrauen in meine Beziehung zu Gott. Aber wenn der Pastor betet oder wenn Bruder X oder Schwester Y beten, dann wird ihr Gebet erhört. Und deswegen, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich immer zu denen gehen. Und dann müssen die beten. Und die müssen Glauben haben. Natürlich, wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann setzen wir unseren Glauben ein, um ihm zu helfen. Amen. Aber danach nehmen wir ihn. Und wir sagen, weißt du was, Glauben ist nicht schwer. Schwimmen ist nicht schwer. Lass uns mal ins flache Wasser gehen hier. Und dann zeigen wir ihm, wie man das macht. Ja? Und so langsam, Stück für Stück, ein Zug, zwei Züge, drei Züge. Und dann irgendwann schafft es die Person, im flachen Wasser von einem Beckenrand zum anderen zu schwimmen. Und sagen wir, okay, und jetzt lass uns ins tiefe Wasser gehen. Und du wirst merken, es macht Spaß. Es macht Spaß. Ja? Wenn wir schwimmen können, es macht Spaß. Und sie gehen rein und sie merken es. Ja? Und genau so können wir Leuten helfen, selber Gott kennenzulernen, selber Gott zu erleben, selber das Wort Gottes in sich zu haben. Und Glauben wächst. Ihr Lieben, das ist Jüngerschaft. Das ist, wovon Jesus geredet hat, als er gesagt hat, macht zu Jüngern alle Völker. Amen. Das heißt, wir müssen stabil sein im Glauben. Wir müssen gegründet sein im Glauben. Und dann ist es unser Auftrag, nicht der Auftrag des Pastors allein. Nicht der Auftrag des Kleingruppenleiters allein. Amen. Sondern dein und mein Auftrag, dass wir Leuten helfen, ihre eigene Beziehung zu Gott zu entwickeln. Gott kennenzulernen, Gott zu erleben auf ihre eigene Art und Weise. Gegründet zu werden im Wort Gottes und fest zu sein. Amen. Halleluja. Und nachdem wir gesehen haben, sie sind fest im Glauben, sie sind gegründet im Wort Gottes, dann sagen wir ihnen, erinnerst du dich noch, wo ich dich rausgezogen habe? Dasselbe machst du jetzt, wenn du jemanden findest, der im tiefen Wasser ist und nicht schwimmen kann. Und dann setzt sich das fort. Amen. Jüngerschaft. Halleluja. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du in uns am Wirken bist. Durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Und bitte vergib uns, wo wir widerspenstig waren, wo wir diesem Wirken widerstanden haben. Herr, und wir sagen dir heute erneut, wirke du in uns, verändere du uns. Vergib uns, wo wir gezweifelt haben. Vergib uns, wo wir vom Wind hin und her bewegt waren wie eine Meereswoge, Herr. Und hilf uns, fest gegründet zu sein im Glauben. Danke, dass du uns heute dein Wort gelehrt hast. Danke, dass wir heute verstanden haben, diese Dinge. Danke, Herr. Danke, Herr. Und jetzt bitte ich dich, Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist das in uns versiegelst, dass das in unserem Inneren bewahrt wird, dass wir fest werden in diesen Wahrheiten, unerschütterlich stehen, Herr, wenn der Sturm kommt, wenn der Wind uns entgegenweht, dass wir fest stehen, dass wir fest halten im Glauben, Herr. Und nicht nur für uns, sondern dass wir anderen helfen können, dass wir anderen helfen können, Herr, durch unseren Glauben, Herr, die in Schwierigkeiten sind, die in Problemen sind, die in Herausforderungen sind, und dass wir sie nehmen können und sie lehren können, Herr, was es bedeutet, ein Leben des Glaubens zu leben, dich zu kennen, eine Beziehung zu dir zu haben, dich zu erleben in unserem Leben, in ihrem Leben und in unserem Leben, Herr. Halleluja. Danke, Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja. Und wir freuen uns auf eine Woche voller Abenteuer, Herr. Wir fürchten uns nicht vor tiefem Wasser, Herr. Weil wir wissen, dass du mit uns bist, Herr. Weil wir wissen, wie man dir vertraut, Herr. Weil wir wissen, wie man dir vertraut, Herr. Wie man festhält an deinem Wort, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist gut. Du bist wunderbar. Ehre sei dir. Halleluja. Amen.